नमो भगवते वासुदेवाय
ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय
आधारम
आधारम
महत आदिनम
महत आदिनम
प्रधाना पुरुषेश्वरम
पुरुषेश्वरम
ब्रह्मा दरयमानस्य त्रयो
लोकाश
कंपिरे
कंपिरे
आदरम महदादीनाम
आदरम महदादीनाम
प्रधाना पुरुषेश्वरम
प्रधाना पुरुषेश्वरम
ब्रह्मदरायमानस्य त्रयो लोकस् च कंपिरे
त्रयो लोकस् कंपिरे
आदरम महदादीनाम प्रधाना पुरुषेश्वरम ब्रह्म दरयमानस्य त्रयो लोकस्य कंपिरे. Übersetzung oder Wort zu Wort Übersetzung. Adharam,
Adharam.
Ruhe. Mahadadinam,
Mahadadinam.
Der materiellen Gesamtsumme, die als das Mahatattva bekannt ist. Radhana, das Oberhaupt. Purusha-ishvaram, den Meister aller Lebewesen. Brahma,
das höchste Brahman.
Die Persönlichkeit Gottes. Dalayamanasya, in das Herz aufgenommen haben. Rayaha, die drei Planetensysteme. Lokaha,
alle Planeten.
Chakampire, begann zu zittern. Übersetzung. Als Dhruva Maharaj so die höchste Persönlichkeit Gottes, die die Zuflucht der gesamten Mathe und Schöpfung und die der Herr aller Lebewesen ist, so in seinem Herzen irrt, begannen die drei Welten zu zittern. Das ist nochmal für den Monat hier. Ja? Oh ja. Gut. Erläuterung. In diesem Vers ist das Wort Brahman bedeutsam. Brahman ist bedeutsam. Brahman bezieht sich auf jemand, der nicht nur der Größte ist, sondern auch die Macht hat, sich unbegrenzt auszudehnen. Wie war es Dhruva Maharaj möglich, das Brahman in seinem Herzen einzufangen? Diese Frage ist von Jiva Goswami sehr schön beantwortet worden. Er sagt, dass die höchste Persönlichkeit Gottes der Ursprung des Brahman ist. Denn da der Herr alles Materielle und Spirituelle umfasst, kann es nichts geben, was größer ist als er. Herzlich willkommen. In der Bhagavad Gita sagt der höchste Herr ebenfalls, ich bin der Ruheort des Brahman. Viele Menschen, vor allem die Mayavadi-Philosophen, betrachten das Brahman als die größte, alldurchdringende Substanz. Doch aus diesem Vers und anderen vedischen Schriften wie der Bhagavad Gita verstehen wir, dass der Ruheort des Brahman die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Ebenso wie der Ruhe, ebenso wie der Sonnenball der Ruheort des Sonnenlichtes ist. Srila Jiva Goswami sagt daher, dass der Herr das höchste Brahman ist, da die transzendentale Gestalt des Herrn der Same aller Größe ist. Da sich das höchste Brahman im Herzen Dhruva Maharajas befand, wurde er schwerer als das Schwerste, und so begann alles in den drei Welten und in der spirituellen Welt zu zittern. Also, um euch einen kleinen Überblick zu geben, Dhruva Maharaj meditierte und meditierte und meditierte, und schließlich verspürte er den höchsten Herrn, dessen Gegenwart im Herzen. Und in seinem Fall war es dann so, dass der ganze Planet Erde sein Gewicht plötzlich spürte, denn er hatte den schwersten oder den größten Krishna in seinem Herzen. Und es ist praktisch so, wird hier so dargestellt, als wäre es so, als wenn plötzlich jemand sich ein Zusatzgewicht von einigen Billiarden Tonnen sozusagen trägt und dann als natürliche Weise der Asphalt platzt, auf dem er steht. Nicht? Das Mahatattva oder die Gesamtsumme der materiellen Schöpfung muss als das letztliche Ende aller Universen und aller Lebewesen in ihnen verstanden werden. Das Brahman ist der Ruheort des Mahatattva, das alle materiellen und spirituellen Wesenheiten beinhaltet. Es wird in diesem Zusammenhang beschrieben, dass das höchste Brahman oder die höchste Persönlichkeit Gottes der Herr sowohl des Pradhan als auch des Purusha ist. Mit Pradhan ist die feinstoffliche Materie, wie zum Beispiel Äther gemeint. Mit Purusha sind die spirituellen, funkengleichen Lebewesen gemeint, die in diese feinstoffliche materielle Existenz verstrickt sind. Diese beiden können auch als Para-Prakriti und Apara-Prakriti beschrieben werden, wie es in der Bhagavad Gita heißt. Da Krishna der Beherrscher beider Prakritis ist, ist er auch der Herr des Pradhan und des Purusha. In den vedischen Hymnen wird das höchste Brahman als Anta-Pravishta-Shastra beschrieben. Dies besagt, dass die höchste Persönlichkeit Gottes alles beherrscht und in alles eingeht. Die Brahma Sanghita 5.35 bestätigt dies weiter. Andantarastha Paramanu Chayantarastham. Er ist nicht nur in die Universen eingegangen, sondern auch in jedes Atom. In der Bhagavad Gita sagt Krishna, Vishtab Yaham Idam Kritznam. Die höchste Persönlichkeit Gottes beherrscht alles, indem sie in alles eingeht. Dadurch, dass Dhruva Maharaj ständig mit der höchsten Persönlichkeit Gottes in seinem Herzen Gemeinschaft hatte, wurde er natürlicherweise durch seine Gemeinschaft dem Größten, nämlich dem Brahman, eigenschaftsmäßig ebenbürtig. Und so wurde er das Schwerste, woraufhin das gesamte Universum zu zittern begann. Als Schlussfolgerung kann man sagen, dass jemand, der sich immer auf die transzendentale Form Krishnas in seinem Herzen konzentriert, sehr leicht die ganze Welt mit seinen Taten in Erstaunen versetzen kann. Ich will es nochmal sagen, was wirklich sehr vielsagend einfach ist. Als Schlussfolgerung kann man sagen, dass jemand, der sich immer auf die transzendentale Form Krishnas in seinem Herzen konzentriert, sehr leicht die ganze Welt mit seinen Taten in Erstaunen versetzen kann. Das ist die Vollkommenheit der Yoga-Praxis, wie in der Bhagavad Gita 6.47 bestätigt wird. Yoginam api sarvesham. Von allen Yogis ist der Bhakti-Yogi, der immer in seinem Herzen an Krishna denkt und sich in seinem liebevollen, transzendentalen Dienst beschäftigt, der Höchste. Gewöhnliche Yogis können vielleicht wunderbare materielle Taten vollbringen, die man als Ashtasiddhi kennt oder acht Arten yogischer Vollkommenheit. Doch ein reiner Geweihter des Herrn kann diese Vollkommenheiten übertreffen, indem er Taten vollbringt, die das ganze Universum zittern lassen. Namo Vishnu Padaya,
Krishna Prasthaya Bhutale Yamate Bhakti Vedanta Swami Itinamide Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Saskatyare Satane Jaya Sri
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
Adharam Mahadadinam Pradana Purusheshwaram Brahmadara Yamanasya Drayolokas Chakampide. Übersetzung: Als Dhruva Maharaj so die höchste Persönlichkeit Gottes, die die Zuflucht der gesamten materiellen Schöpfung und die der Herr aller Lebewesen ist, in seinem Herzen hielt, begannen die drei Welten zu zittern. Wir haben uns, also wir haben heute diesen Vers ausgewählt aus einem bestimmten Grund. Es gibt im spirituellen Leben ein sehr wichtiges Gesetz, das insbesondere in unserem Krishna-Bewusstsein nicht nur von Relevanz ist, sondern auch eigentlich eine Anwendung findet, was unsere ganze spirituelle Praxis betrifft, nämlich das Gesetz der Gemeinschaft oder des Gemeinschaftspflegens. Wir sind, wie wir alle wissen, also das ist ein Allgemeinplatz, als philosophischer Verständnis ist das ein Allgemeinplatz, wir alle von unserer eigentlichen Natur aus gesehen, spirituell. Und diese Natur kommt zum Ausdruck oder zum Vorschein durch das Prinzip des Gemeinschaftspflegens. Mit Krishna, mit der spirituellen Energie, mit Devotees, die diese Bhakti-Shakti in ihrem Herzen tragen, kommt diese unsere Spiritualität zum Vorschein. Srila Prabhupada hat dieses Prinzip einmal mit einem sehr einfachen Beispiel erklärt, nämlich mit dem Beispiel von Eisen, welches Gemeinschaft hat mit dem Feuer, also ins Feuer gelegt wird. Nach einer gewissen Zeit wird dann das Feuer, was inhärent in dem Eisen vorhanden ist, geweckt werden und kommt zum Vorschein. Oder vielleicht noch ein besseres Beispiel in diesem Zusammenhang. Wenn Feuer oder wenn Holz in Feuer gelegt wird, wird es nach und nach die Eigenschaften des Feuers annehmen. Und das, was schon da ist, kommt auf eine bestimmte Art und Weise zum Vorschein. Genauso können unser spirituelles Leben erfolgreich sein, wenn wir es schaffen, 24 Stunden am Tag Gemeinschaft zu pflegen mit der spirituellen Energie, während wir hier im materiellen Dasein sind. Manchmal haben die Devotees Zweifel oder manchmal fühlen sich die Devotees mehr von der Erscheinungsweise der Unwissenheit bedeckt als mehr bedeckt oder von Leidenschaft und so weiter und verlieren so ihre spirituelle Ausstrahlung und ihr Krishna-Bewusstsein. Wenn es dann ihnen dann jedoch gelingt, gute oder Gemeinschaft mit der spirituellen Energie aufzunehmen, ist es auch für sie möglich, rasch sich spirituell wieder zu entfalten und wieder zum Originalzustand des Krishna-Bewusstseins zurückzukommen. Ein Devotee, der ernsthaft plant, Fortschritte in seinem Leben zu machen, oder ein Devotee, dem es daran gelegen ist, nicht mehr bedeckt zu werden von der materiellen Energie, muss sich deswegen ständig und immer fragen, mit was hat er Gemeinschaft, in was für ein Umfeld bewegt er sich, wie ist sein Leben eingerichtet, sodass er eben möglichst viel Gemeinschaft mit der spirituellen Energie hat. Wir wollen letztendlich so viel Gemeinschaft haben mit der spirituellen Energie, dass wir, obwohl wir hier in der materiellen Welt sind, eigentlich nicht in der materiellen Welt sind. Srila Prabhupada wurde einmal gefragt, sind Sie hier? Das war eine Hippie-Fragestellerin, die wusste, dass man, wenn man gewisse unwünschenswerte Dinge zu sich nimmt, so ein bisschen nicht mehr in dieser Welt ist, so richtig schön ausgespaced ist, nicht? Aus dem Space der Welt herausgetragen. Nicht? Und die sagte dann einfach so, in dieser Sprache und in Hippie sagt man manchmal so, he is not here any longer. He is somewhere else. He's gone. Kennt ihr diese Ausdrucksweise vielleicht von ich möchte nicht zu viele unwünschenswerte Erinnerungen herbei probieren. He's gone, he's far gone, sagt man. Also zumindest hat man das oft gehört. So aus diesem Kontext heraus, dem Verständnis heraus, brachte dieses Hippie-Mädchen, Prabhupada, bist du hier? Und Prabhupada sagte, no. No, I'm always in Vrindavan, that beautiful place. Ich bin immer in Vrindavan. Und dann führte er das weiter aus. Ich bin nicht in New York. Er gab den Vortrag in New York oder diese Phase. Ich bin immer in Vrindavan, weil ich, und jetzt kommt der Punkt, weil ich immer an Vrindavan Dham denke. So, hier sehen wir, wie ein weiteres Beispiel dafür, wie durch die Gemeinschaft, auch in diesem Zusammenhang gedankliche Gemeinschaft, nicht, dass Prabhupada in Gedanken eben in Vraj war, wie durch dieses Prinzip tatsächlich man davon sprechen kann, dass er in einer anderen Welt ist, in einer Krishna-Welt. Im dritten, ich möchte euch sehr gerne hierzu etwas vorlesen, teilweise aber darf ich dich bitten, im dritten Kanto gibt es doch dieses Kapitel Erinnerung an Krishna, das müsste der erste Teil sein, entweder Deutsch oder Englisch. Erinnerung, haben wir das? Mach keine Vorkommen. Vielleicht gibt ihr doch Tatwa einfach mal dieses Bhagavatam, der sucht es dann raus. Remembrance oder irgend sowas. In diesem dritten Kanto finden wir ein fantastisches Beispiel hierfür, wie durch die gedankliche Assoziation, gedankliche Gemeinschaft, ein Niveau, die nicht auf der materiellen Ebene ist. Nicht darum geht es uns ja. Und zwar finden wir das Beispiel von Uddhava, der, nachdem er von Krishna getrennt ist, also Krishna hat den Planeten schon verlassen, gefragt wird von Vidura, etwas über Krishna auszusagen und sich an Krishna zu erinnern. Ja. Und Uddhava meditiert, fängt jetzt also an, über Krishna zu meditieren. Und während er das tut, da verfällt er also in transzendentale Ekstase.
da macht Prabhupada eine unglaubliche Erklärung, die ich euch gerne vorlesen möchte, weil sie euch ganz klar sagt, wie ein Devotee durch diese Gemeinschaft, die er hat, wirklich auf die spirituelle Ebene erhoben wird. Ja, wie kommt es jetzt? Hier. Der große Uddhava, also für einen Augenblick wurde er totenstill und sein Körper bewegte sich nicht mehr. Er wurde absorbiert im Nektar, sich an die Lotusfüße des Herrn im hingebungsvollen Dienst zu erinnern, und es schien so, als wenn er tiefer und tiefer in diese Ekstase der Erinnerung hereinging. Vidura sah tatsächlich, wie in Uddhava alle transzendentalen Körpertransformationen stattfanden, weil er in totaler Ekstase war. Und er versuchte, die Tränen der Trennung aus seinen Augen zu wischen. So konnte Vidura verstehen, dass Uddhava völlig die sich immer mehr ausdehnende Liebe für den Herrn erfuhr. Daraufhin kam der große Devotee Uddhava bald vom Reiche des Herrn auf die menschliche Ebene zurück. Und indem er sich seine Augen wischte, erweckte er seine Erinnerung an die Vergangenheit und sprach zu Vidura in folgender angenehmer Weise. Dann erläutert Prabhupada, und darauf kommt es mir jetzt an. Als Uddhava sich völlig in der transzendentalen Ekstase der Liebe zu Gott absorbierte, vergaß er tatsächlich alles, was mit der äußeren Welt zu tun hatte. Der reine Gottgeweihte lebt fortwährend im Reiche des Herrn, selbst im gegenwärtigen Körper, der anscheinend zu dieser Welt gehört. Der reine Gottgeweihte ist genau genommen nicht auf der körperlichen Ebene, weil er immer im transzendentalen Gedanken an den Höchsten versunken ist. Als Uddhava mit Vidura sprechen wollte, kam er herunter aus dem Reich des Herrn Dwaraka auf die materielle Ebene der Menschen. Obwohl ein reiner Gottgeweihter gegenwärtig ist auf dem sterblichen Planeten, bleibt er doch in Beziehung zum Herrn fest verankert, denn er ist beschäftigt in seinem transzendentalen liebevollen Dienst und nicht für irgendwas Materielles. Uddhava konnte gleichzeitig den höchsten Planeten erreichen und trotzdem in dieser Welt erscheinen. Ja, unglaublich, nicht? Ich möchte euch gerne den Textstelle geben, denn einige von euch nehmen Notizen und wollen das vielleicht nochmal vertiefen. Dritter Kanto, zweites Kapitel, Text sofort. Ja, 4, 5 und 6. Und wir haben ganz besonders eben vorgelesen aus Text 6. Nicht? Da waren die Erläuterungen über Uddhavas gleichzeitige Gegenwart auf der spirituellen Ebene und der Ebene der Menschen, der materiellen Ebene. So, diese gleichzeitige Gegenwart in den beiden Bereichen, dem spirituellen Bewusstsein und in dem man mit Krishna verbunden ist und den auch hier auf der und auf der materiellen Ebene. Das ist ein gewisses Ziel der Geweihten für Krishna-Bewusstsein. Ein Devotee will auch, er ist in dieser Welt, aber ist sich darüber bewusst, dass er nicht von dieser Welt ist. Er lebt somit in zwei Wirklichkeiten, der spirituellen und der materiellen. So wie ein Devotee nicht in dieser spirituellen Wirklichkeit lebt und diese spirituelle Wirklichkeit erfährt in seinem Leben, wird er oder sie zwangsläufig überwältigt werden von den materiellen Erscheinungsweisen, Leidenschaft, Unwissenheit und so weiter und so fort. Das geht ganz schnell. Und Srila Prabhupada hat für uns simple, für uns einfache Menschen ein fantastisches Beispiel hierfür gegeben. Das Beispiel eines Tauchers. Der Taucher muss gleichzeitig im Wasser sein, aber auch außerhalb des Wassers. Denn er ist ja nicht ein Wesen des Wassers. Wenn er nicht mehr Sauerstoff hat, nicht mehr Luft hat, ist er verloren. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal geschnorchelt habt. Nein? Annabelle kennt das alles. Hast du geschnorchelt? Noch nicht in größeren Einzelheiten. Ja. Schnorcheln? Ja, tauche aber mit so einem Ding. Ich hatte so einen langen Schnorchel wie einen geschafft, weil ich wollte tiefer als tief. Hatte ich Steine in die Badehose getan und dann ging es mal ein bisschen tiefer. Wenn man dann unter Wasser ist und die Wasserwelt dort sehen kann durch eine Brille, dann ist manchmal ein Barsch und stupst einen an die Brille an. Hat eine nicht verbale Kommunikation. Dann ist es sehr wichtig, dass man den Schnorchel weiter hat, so wie der Schnorchel auch unter Wasser kommt und Wasser durch den Schnorchel reinkommt, ist man verloren und man muss den Versuch abbrechen. So ist es mit auch unserem spirituellen Leben. Wenn wir in dieser materiellen Welt sind, die Verbindung aber zu der spirituellen Atmosphäre abreißt, dann müssen wir den Versuch abbrechen, auf das im Krishna-Bewusstsein zu sein. Dann wird plötzlich werden wir plötzlich wieder von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur dirigiert. Das Wasser dringt ein, sozusagen. Vielleicht kennt ihr das aus eurem Leben, wenn das Wasser eindringt. Nicht? Dann fängt man an zu prusten und zu schnaufen an. Stimmt's, Ralf? Genau. Auch du, Brutus, kennst diese Situation. Yes! Der Devotee muss es lernen, in parallelen Welten zu lernen, so zu leben. So fortgeschritten das Thema klingt und so fortgeschritten diese Beispiele sind, Srila Prabhupada und Uddhava, können wir doch die Essenz für unser Leben auf moderate Art und Weise anwenden. Und wie gelingt es dem Devotee, auch in der materiellen Welt die Verbindung beizuhalten? Weil durch das Prinzip des Gemeinschaftspflegens. Ich möchte diesen Begriff Gemeinschaft über den Begriff hinaus gebrauchen oder über den Begriff erweitern oder über das Verständnis erweitern, indem dieser Begriff Gemeinschaft in unserer Bewegung normalerweise, also im so täglichen Austausch unter Devotees gebraucht wird. Im täglichen Austausch unter den Devotees bedeutet dieser Begriff Gemeinschaft einfach Gemeinschaft pflegen miteinander. Nicht Prasadam zu sich zu nehmen, in respektvoller Weise und helfender Art und Weise miteinander umzugehen, Krishna bewusst zu sein und so weiter. Aber hier in diesem Zusammenhang soll Gemeinschaft mehr gebraucht werden, wie es Prabhupada mit seinem Eisenbeispiel gab. Nicht? Wenn man Gemeinschaft hat mit dem Feuer, so wird man auch zu Feuer. So, wenn man Gemeinschaft hat mit Krishna-Bewusstsein, wird man auch während des Tages, wird man ebenfalls Krishna-bewusst. Jeder Devotee muss sich ernsthaft darüber Gedanken machen, wie er dieses Prinzip des Gemeinschaftspflegens in seinem Leben einsetzen kann, und zwar 24 Stunden. Es reicht nicht aus, künstlich vorgeben zu wollen, zu meditieren oder Krishna-bewusst zu sein, indem wir uns mit den äußeren Merkmalen eines Devotees verbinden, also Tilak, entsprechende Vaishnava-Kleidung und so weiter und so fort. Wir müssen einen Plan machen in unserem Leben, der es uns erlaubt, immer in Gemeinschaft mit der spirituellen Energie zu sein, am besten 24 Stunden am Tag. Besten 24 Stunden am Tag. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang sehr gerne erinnern an den gestrigen Abend, wo wir an der Tafel veranschaulichen wollten, wie wichtig es ist, sich auf das Essentielle
in seinem Krishna-Bewusstsein zu konzentrieren. Allerdings, und das möchte ich hier weiter ausführen, ist es nicht möglich für einen Devotee, wirklich die Kraft aufzubringen, immer wieder Gemeinschaft zu pflegen mit der spirituellen Energie, wenn er oder sie nicht sich in eine Position begibt im Leben, wo man Kraft auch hat. Es gibt vier Bereiche, die Srila Bhaktivinoda Thakur anführt, die für einen, wo er sagt, auch für einen Menschen, der im spirituellen Leben Fortschritte macht, sind diese vier Bereiche müssen versorgt werden. Das ist der erste Bereich, einfach physische Gesundheit. Es ist sehr wichtig, dass ein Devotee darauf achtet, diese physische Gesundheit beizubehalten. Ich kann mich sehr deutlich an einen sehr heftigen Austausch mit Srila Prabhupada und einem seiner fetten Schüler erinnern. Die gingen zusammen über den Juhu Beach und sahen dort viele Leute, die so joggten. Und es sieht so komisch aus, wenn indische, die fetten Inder joggen, so im westlichen Stil und prusten und Govinda seufzen und Murari, weil es ihnen zu anstrengend wird, nicht? Und, dann, und so weiter. Und dann machten die da aerobische Übungen am Juhu Beach oder gymnastische Übungen. Und dieser Devotee amüsierte sich also köstlich darüber. Nicht? Und Prabhupada schaute ihn scharf an und sagte, du bist anscheinend zu beschäftigt mit Essen und Schlafen, dass du nicht ein bisschen harter Yoga machen kannst, um gesund zu werden. Nicht? In unserer Bewegung ist dieser Punkt mit der körperlichen Gesundheit wird nicht so betont, und das hat einen Grund, weil wir alle aus der Sampradaya kommen, wir sind der Körper. Da wird das nicht so betont, wird mehr betont, etwas, was wir eben noch nicht gelernt haben in unserer Zeit vor dem Krishna-Bewusstsein, dass wir nicht der Körper sind. Aber dies soll auf keinen Fall dazu führen, dass die Devotees unvorsichtig sind mit ihrer Gesundheit und somit aus einem kranken Körper oder von Krankheit viel Störungen in ihrem spirituellen Leben erfahren. Der zweite Bereich, der nicht vernachlässigt werden sollte, ist, dass man in sich eine innere Inspiration trägt. Und Bhaktivinoda Thakur sagt dazu, a mental stimulus, etwas, was den Geist anregt. Ich weiß noch, wie, ich glaube, Madhavananda hat mir einmal das Beispiel gegeben von diesem doch sehr, sehr grausamen Versuch an den Ratten. Man wollte herausfinden, wie lange eine Ratte in einem Bottich schwimmen kann, und man kam auf wie viele Stunden? 48 Stunden? Nee.
Zuerst 2 Stunden und dann 48.
Ja, gut, danke. Und sie konnte 2 Stunden lang schwimmen im Wasser. Dann ging sie unter. Blub, 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 blub. Sehr grausam. Und dann hat man eine zweite Ratte genommen, genauso stark, genauso gut, und hat sie in dem gleichen Bottich getan. Und hat dann so nach einer Stunde 45 Minuten ihr kurz einen Stock hingehalten, an dem sie sich ausruhte und verschnaufte. Nicht? Und dann hat man den Staub, den Stock wieder weggenommen und hat sie weiterrudern lassen. Nur ist es schon gesagt worden, weil ich nicht wusste, wie lange konnte wohl diese Ratte weiterschwimmen? Man würde sagen, ja, nochmal 15 Minuten vielleicht. Und vielleicht noch 2 Minuten, die sie sich da festgehalten hatte. Nicht? Aber nein, die konnte 48 Stunden weiter schwimmen. 48 Stunden. 2 Stunden die, ohne Stock, und die andere 48. 48 durch 2 ist 24. 24 mal so lang. 24 Mal so lang. Warum? Weil sie hatte eine Hoffnung, etwas, was sie inspirierte in ihrem Geist. Wir sollten uns jetzt schnellstens von diesem Beispiel entfernen, denn sonst können wir uns nicht auf das Frühstück freuen, weil uns einfach so flau im Magen wird von diesem dämonischen Versuch.
Aber wir können doch das Prinzip noch mitnehmen, bevor wir das Beispiel verlassen. Nämlich, wenn man eine Inspiration hat im Geiste, etwas, worauf man sich freut, worauf man sich hinschaut, dann kann man so gut voranschreiten. Ich könnte mir vorstellen, jetzt unser Busprogramm, was so einen harten Service getan hat das ganze Jahr, und jetzt in diese neblige, kalte, bis aufs Mark und Bein ziehende Nebelkälte konfrontiert werden. Denn ihr müsst euch auf was fixieren, also ich will da nicht jetzt alle Dinge preisgeben und möchte es jetzt in dieser etwas distanzierten Form vortragen. Eine Reise nach Indien, zu den heiligen Dams. Das braucht man, so eine Inspiration, um weiter zu können. Oder wie manche von euch, die in den Grihastha-Ashram reingegangen sind, wissen, einfach dadurch, dass man weiß, hier bin ich verheiratet mit einem nicen Devotee. Das gibt eine gewisse mentale Sicherheit, eine Inspiration, die einfach einen hilft, so ein bisschen in die Gänge zu kommen. Ich möchte das sagen für die Devotees, die im Grihastha-Ashram sind, für die Brahmacharis und die Zölibatären, Matajis, also Zölibatär ist nicht hier das Wort, was ich gebrauche, die Matajis, die nicht verheiratet sind, muss man sehen, es gibt eine andere Inspiration, die man auch nehmen kann. Also der Punkt ist da, a mental stimulus, ich weiß nicht, wie man das wirklich übersetzen kann. Stimulus heißt, was einen stimuliert, was einen anregt. Nicht? A mental stimulus. Wie würdest du als Dolmetscherin, das ist wohl schwierig, weil es ein idiomatischer ein Impuls.
Inspiration.
Ja, Inspiration, Impuls finde ich auch gut. Ein Impuls, einen inneren Impuls finde ich sehr schön. Ne? Guru Bhavani ist diplomierte Übersetzerin. Die haben immer gute Ideen. Ne? Man muss einen inneren Impuls, so können inneren Impuls, könnte man sagen, nicht? Ne? Einen inneren Impuls müsste man tragen, muss man unbedingt tragen, immer wieder. Auch wenn, das braucht nicht das Allerwichtigste zu sein. Manchmal reicht es für den Mind, ich kriege einen neuen Dhoti aus Indien mitgebracht. Oder einen neuen, wenn man eine Mataji ist, einen neuen Sari, nicht? Und, also, vielleicht ist das ein bisschen low class. Das ist vielleicht noch nicht so das Beste. Ich glaube, ein bisschen höher sollten wir, ein bisschen anspruchsvoller sollten wir schon noch werden. Nicht? Aber so etwas, ich werde eingeweiht, oder ich werde zweiteingeweiht, oder natürlich ist das Schönste, wenn man es total auf der spirituellen Ebene macht. Giriraj ist da in Deutschland. Der erste Giriraj-Schila, der im Bus verehrt wird. Stellt euch das mal vor, wie historisch das ist. Nicht? Also man muss da irgendwie so ein, was ich immer mache, ist, ich freue mich auf die nächsten Prediger-Situation. Oh ja, im Augenblick freue ich mich schon auf Schloss Weißenstein, wenn man darauf eine entsprechende Heizung reinkriegt. Oder auch Hamburg freue ich mich schon, den Studenten, den Kreis dort kennenzulernen. Ich habe ihn noch nicht kennengelernt. Ich kenne neben den uns allen bekannten Devotees, die da mitmachen, nur Kolja noch. Auf den freue ich mich schon, weil ich ihn kurz kennengelernt habe. Und Oder jetzt freue ich mich auf, muss ich ehrlich sagen, auf Karuna Bhavan. Das ist so schön. Es ist bald, kann man reingehen. Nicht? Und einfach einen inneren Impuls muss man haben, der einen vorantreibt. Ganz wichtig. Wenn der Mind leer ist, dann wird es gefährlich. Oder dann wird er gefährlich. nicht? Dann wird er sich vielleicht mit Tinte füllen. So, dritter Punkt ist, die soziale Ebene müssen wir unbedingt, die soziale Ebene heißt für uns insbesondere freundschaftliche Beziehungen mit die allen möglichen Arten von Devotees. Das gibt einen unglaublichen Aufschwung sozusagen. Und die vierte Ebene ist das regelmäßige Studium in den Shastras, damit wir die geeignete Sicht haben. Wenn wir diese vier Bereiche nicht vernachlässigen, sondern sie im Gegenteil besorgen. Einfach ab und an da checken, ob da alles stimmt in den Bereichen. Werden wir die Kraft haben, spirituell uns hinzugeben und diese doch öfters auch schwierigen Übungen, spirituellen Übungen, also wenn der Geist nicht mitspielt, sind sie schwierig, mit großer Leichtigkeit auszuhalten. Ich darf es nochmal wiederholen, dass man sich es auch einprägen kann. Bhaktivinoda Thakur sagt, auch für einen spirituellen Menschen sollten die folgenden vier Bereiche nicht vernachlässigt werden. Körperliche Gesundheit, der innere Impuls, die soziale Ebene und last and not least, das regelmäßige Studium in den Shastras. Wenn diese Bereiche zusammenkommen, dann werden wir ein Feuer verspüren, was uns trägt und hilft, zu schmelzen sozusagen. Besonders im Devotee-Leben, da die physische Gesundheit stellt er durch regelmäßige Einnahme von Prasadam, Respektieren von Prasadam, der innere Impuls oder die innere Inspiration versucht er durch total spirituelle, also möglichst spirituelle Dinge zu haben. Die soziale Ebene macht er mit erfüllenden, tiefen, ehrlichen Austausch mit Vaishnavas und die Sicht oder das intellektuelle, intellektuelle Richtschnur in seinem Leben kriegt er durch das Studium in den Shastras. Und wenn diese vier Bereiche zusammenkommen, könnte dieses fast wie Kreise vorstellen, die so ineinander übergehen. Dann wird in der Mitte klang so ein menschlicher Zündfunke geschlagen, der uns hilft, diese spirituellen Übungen zu machen und auf diese Weise hilft, immer im Feuer des Krishna-Bewusstseins zu sein und niemals außerhalb des Feuers des Krishna-Bewusstseins. Wir müssen es unbedingt schaffen in unserem Leben, und zwar in allen Bereichen unseres Lebens, spiritual Krishna hineinzubringen. Ravinder Swarup Prabhu erinnert sich an einen Besuch eines Pastorenstifts oder Pfarrerstiftamts, nicht, wo die jungen Theologiestudenten auf ihr Amt als Pfarrer vorbereitet wurden. Und nachdem das alles fertig war, also der Rundgang, sagte ihm einer, wir haben so entsetzliche Schwierigkeiten mit dem Zölibat. Alles drängt sich in mir. Ich würde gerne an einem Abend mal ein Mädel ausführen in die Stadt und dann doch dezente an die Runde. Das Fernsehen lief, das Kami-Fernsehen. Es ist ja klar, dass die Gemeinschaft da ist mit den niederen Modes, die da durchs Fernsehen durchsickern. Sicker, nicht, dass die auf diese Art und Weise natürlich nur mit materiellen Wünschen zu tun haben. Wenn ihr oder wenn wir es wollen, dass wir ein gesundes, spirituelles Leben führen, dann ist es absolut nötig, dass wir uns umgeben mit einer spirituellen Atmosphäre. Wenn wir mit einer nicht spirituellen Atmosphäre oder einer eher ablenkenden Atmosphäre umgeben sind in unserem Leben, nicht? Dann werden wir durch diese Atmosphäre, die wird sicker in unser Leben hereinsickern, und dann ist es schon um unser Krishna-Bewusstsein bestellt. Deswegen muss ein Devotee ständig überlegen, wie oder mit was oder wie kann ich in meinem Leben Gemeinschaft mit der spirituellen Energie haben, in allen Bereichen des Lebens. Freundschaft brauchen wir zum Leben, Essen brauchen wir zum Leben, den Body brauchen wir zum Leben, den Mind, oh ja, den ganz besonders den Mind, der muss immer inspiriert sein im Leben. Wenn das der Fall ist, dann werden wir das innere Feuer verspüren, was uns über alle Schwierigkeiten hinwegbringt. Und unser Leben wird einfach nektarhaft sein. Der Devotee sollte es lernen, in dieser in parallelen Welten zu existieren. Und das heißt, ganz praktisch, dass er dass der Schnorchel, das heißt seine Verbindung, immer zu Krishna aufrechterhalten wird und nicht abreißt. Devi Yesha Gunamayi Mama Maya Duratyaya Mameva Ye Prabhatyante Mayam Itang Tarantite, sagt Shri Krishna in der Bhagavad Gita, und ich weiß sogar, welches Kapitel und welcher Vers, 7,14. Das heißt, es ist sehr schwierig, die materielle Energie zu überwinden. Durat Yaya. Also eigentlich, Krishna sagt, es ist sehr schwierig, aber es ist eigentlich unmöglich. Das ist so ein bisschen fein. Nicht? Doch diejenigen, die sich mir hingegeben haben, können sehr leicht diese materielle Energie überwinden. Einfach dadurch nämlich, dass sie das Prinzip der Gemeinschaft haben, dass sie eben verbunden sind mit der spirituellen Energie. Hier nun, in diesem Vers, hören wir, wie ein Devoti, der an Krishna denkt, auch mystische Fähigkeiten erlangt. Und durch die Verbindung mit dem höchsten Mystiker, mit Krishna, in diesem Fall sehr, sehr schwer wird. Es gibt ein anderes Beispiel, viele Beispiele in unserer Sampradaya, zum Beispiel Rasikananda, das hatte ich mit einigen Devotees in Köln besprochen, als wir so zusammen saßen. Rasikananda, oder habe ich das hier gesagt? Rasikananda war ein Schüler von Shamananda und war einmal damit beschäftigt, sich die Zähne am Pukur zu putzen. Man nimmt da so einen Holzstab und sitzt dann so neben dem Wasser und tut es dann aus tun und kriegt dann alles von den Zähnen runter. Eukalyptus nimmt man, Neem nimmt man gerne, nicht? Und so weiter. Und dann tut man es kurz aus, ausspüren, nicht? Und dann weiter. Und er saß dabei auf einem Mauer, die so runtergefallen war. In Indien sieht man das oft, so ein Stück Mauer, brach, war runtergefallen und dann saß da am Rand des Sees und kam dann plötzlich ein Mann ganz aufgeregt vorbei und sagte, Rasikananda, schon gehört? In unser Dorf ist gestern Abend ein Yogi gekommen, der auf einem Tiger eingeritten kam. Oh ja, wirklich, sagte Rasikananda. Ja, ja. Oh, sagte Rasikananda, den schaue ich mir an. Und als er das sagte, und das ist wirklich historisch, aus historisch zuverlässigen Quellen überliefert worden, als er das sagte, ist plötzlich der Mauervorsprung, oder wie man das nennen sollte, was da abgebrochen war, in die Luft gegangen, also nicht jetzt sanft in die Luft gegangen, und er ist auf dem Mauervorsprung dahin gesegelt. Also nicht gesegelt, wie sagt man das jetzt im Medien? Also nicht so hingeschwebt, nicht hingesegelt, hingeschwebt. So, nicht? Und landete dann auf seiner Mauer, seinem kleinen Mauer-UFO vor dem Yogi. Und der Yogi war natürlich absolut erstaunt und wurde dann, so sagt es die historische Überlieferung, wurde dann der Schüler von Rasikananda, weil er wusste, dass Rasikananda eben dadurch, dass er mit ein Krishna Bhakta war, von dem Yogeshwara, dem Herrn aller mystischen Kräfte, ermächtigt wurde. Das Interessante ist, nun mögen wir denken, ja, also, wir würden uns doch jetzt schon sehr wundern, wenn Tattva plötzlich mit dem Kissen, er sitzt nicht mal auf dem Kissen, wenn das Kissen plötzlich hochgeht und schwebt zum Einkaufen los. Nicht? Ich habe dich ja einmal gesehen in Göttingen, wie du so ein kleines, so eine kleine Harley Davidson fahren willst. Nicht? So ein kleines Motorrad, nicht? Und, um einzukaufen. Ich war so viel Burger zu kaufen war, dass man das nicht tragen konnte selber. Und, das ist irgendwie natürlich. Aber es ist auch so, dass ein Devotee in der Neuzeit der mit Krishna verbunden ist, höchst außergewöhnliche Tätigkeiten ausüben kann. Die außergewöhnliche Tätigkeit ist, dass er Krishna-Bewusstsein, dass Krishna-Bewusstsein verbreitet wird. Dies ist nur möglich, sagt Krishna das Kaviraj Goswami, dadurch, dass man ermächtigt ist von Krishna Shakti. Krishna Shakti Vinenahe Taraplavata. Man kann nur, wenn man ermächtigt ist durch die Krishna Shakti, durch die Kraft Krishna Shakti, wissen wir, was das ist, Krishna Bewusstsein verbreiten. Ich sehe das immer an solchen Abenden wie gestern, wo plötzlich so eine Art Wunder geschieht, dass die Leute da einfach mittanzen und es sind wirklich Leute, die da muss eine bestimmte Kraft in die eingehen, die sonst einfach zu verstockt sind oder zu weit ab. Du kennst ja das Studentenvolk, Simone und Ralf hier in Gelsen, einfach für ganz gewöhnliche Menschen, die sich da durch den Wolf drehen lassen, nicht vom materiellen Wissen. Und wenn die dann einfach dann so sind, ich kann mir vorstellen, Katrin, dass du das als sehr erleichternd empfandest, mal so eine Hörsaalveranstaltung in diesen doch nicht sehr ermutigenden Räumen, die dir auch von Hamburg bestimmt ist, hier wahrscheinlich überall ähnlich, diese Sachen, nicht? Das ist sehr, sehr nice. Stell dir mal vor, während deiner Studienzeit, du wärst so mit den Devotees zusammengekommen, das wäre unter Umständen nicht bahnend gewesen für dein weiteres Leben. Da ist eine bestimmte Shakti, die da ist. Ist es nicht auch eure Meinung? Sagt selber. Vom Busprogramm habe ich gehört, wie ihr in Rostock ein Programm gegeben habt und so viele Leute kamen, dass ich habe da so ein Bild gesehen, die saßen dann alle auf dem Rasen herum und waren da so und aßen Prasadam, 50 Leute. 150! Wahnsinn! 150 und auch den anderen Programm, wenn ihr da auf die Bühne geht und diese Hare Krishna singt und die Leute mitsingen, dann weiß man schon. Manchmal hat man sogar Zweifel, wenn man, bevor man das so sagt, ihr nun alle immer tanzen und so, ach nee, also das wird ja nie klappen mit diesen Leuten, nicht? Und dann kommt plötzlich diese Krishna Shakti und bewerkstelligt das scheinbar Unmögliche. Ist es nicht so? Wir kennen das alle. Das ist ein kleines Zeichen dafür, wie wenn ein Devotee nur verbunden ist mit der spirituellen Atmosphäre, mit der zweiten, mit der spirituellen Welt, dass dann durch diese Verbindung er ja eine feste Kraftquelle hat und auf diese Weise sich da, wie soll ich mich ausdrücken, dass da unglaubliche Dinge möglich werden. Und das ist, wenn wir wollen, dass wir mehr und mehr diese Krishna Shakti in unserem Leben verspüren und dass sie in unserem Leben mehr und mehr zur Anwendung kommt, dann ist es wichtig, dass wir diese einfache Regel bewerkstelligen oder einhalten in unserem Leben. Nämlich Gemeinschaft zu pflegen in all den Bereichen. Wir denken sehr ganzheitlich, wenn ich das jetzt mal ganz modern ausdrücken darf. In all den Bereichen unseres Daseins immer die Gemeinschaft mit Krishna suchen oder die Gemeinschaft mit der spirituellen Atmosphäre. Dann wird durch uns diese Krishna Shakti gehen und wir werden wir werden Wunder erleben in unserem Dasein. Wie hier hatten wir das so nice, hatte Prabhupada das so fantastisch ausgedrückt. Mal sehen, ob ich das jetzt noch gerade so finden. Ja, als Schlussfolgerung kann man sagen, dass jemand, der sich immer auf die transzendentale Form Krishnas in seinem Herzen konzentriert, sehr leicht die ganze Welt mit seinen Taten in Erstaunen versetzen kann. Nicht? Das ist sehr leicht, weil durch die Krishna Shakti das möglich ist. Oder hier? Gewöhnliche Yogis können vielleicht wunderbare materielle Taten vollbringen, die man als Ashtasiddhi kennt oder acht Arten yogischer Vollkommenheit. Doch ein reiner Geweihter des Herrn kann diese Vollkommenheiten übertreffen, indem er Taten vollbringt, die das ganze Universum zittern lassen. Wie Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ist vorausgesagt in dem Berg Chaitanya Mangala. Narada Muni kommt dort sehr besorgt nach Jagannath Puri, um Lord Jagannath zu sehen. Und seine Sorge ist, was wird im Kali Yuga passieren? Wo wird dort Krishna Bewusstsein sein? Und er bekommt dann einen Hinweis, ich weiß nicht mehr genau, ob es Jagannath war, der zu ihm, ich glaube Jagannath sagt zu ihm, er soll in die spirituelle Welt gehen, und dort sieht er denn Krishna in einer sehr ungewohnten Form. Er sieht ihn auf einem Asan, ein Singhasan sitzen, so ein schöner Sitz, und es war in einer goldenen Form, als Mahaprabhu, actually, wie er umringt wird von den Sakis, von den Gopis, die ihm Luft zufächeln, eine Artik machen und alle im Namen Kirtan sind. Und er fragt dann, wer bist du? Also noch nie gesehen und noch nie gehört und so weiter, weil Mahaprabhu ein Channa-Avatar ist, ein verdeckter Avatar. Und Mahaprabhu erklärt dann, dass er sagt, ich komme im Kali Yuga und verbreite das Chanten der heiligen Namen, um auf diese Weise die unglücksverheißenden Umstände zu beseitigen im Kali Yuga. Und dann sagt er, und die Gebiete, wo ich nicht persönlich hinkomme, dort wird mein Senapati Bhakta, mein großer Vaishnav, die Senapati ist so wie General, der General nicht in einem militärischen Sinne, sondern in einem funktionellen Sinne, der also viele Leute unter sich hat und so weiter. Wo ich also nicht persönlich hinkomme, wird mein Senapati Bhakta hinkommen und dort Krishna-Bewusstsein verbreiten. Das ist eine Vorhersage auf Srila Prabhupads Wirken oder Auftreten in der westlichen Hemisphäre, wo er Krishna-Bewusstsein verbreitet hat. Was sagt ihr nun? Insofern. Da ist Krishna Shakti. Gut. Damit bin ich an ein natürliches Ende gekommen. Geht wieder los mit der Super. Gut, habt ihr irgendwelche Fragen zu diesen Themen noch? Was ihr wissen möchtet? Ja.
Ja, ich spüre ganz oft, dass ich eigentlich nicht hierher gehöre und denke oft.
Schon als Kind wahrscheinlich, ja. Kann ich mir das bei dir vorstellen.
Ja, ich bin gar nicht hier. Ja. Euer Kind, habe ich gesagt zu meinen Eltern. Ja. Und ich will gar nicht hier sein. Und dass ich dann. Also manchmal denke ich, also Krishna-bewusste Sache, manchmal auch nicht, aber ich bin dann gar nicht richtig hier und finde mich oft auch dann nicht zurecht, irgendwie in der Hektik der materiellen Welt. Also ich finde das noch manchmal ja noch schwierig.
Ich auch. Es gibt solche Menschen, auf meine eigene Art und Weise, das ist jetzt nichts Schastrisches, ich nenne diese Leute immer Sternkinder. Insofern, als dass ein Stern niemals auf die Erde kommt, sondern immer weg ist, also von der Erde sozusagen getrennt, gibt es auch solche Menschen, die sich hier nicht so zurechtfinden, die nicht so da hinkommen. Dein Sohn ist auch so einer, das war sehr klar. Reisen wir? Warum nicht? Nicht? Und nun, wenn du das Beispiel mal anschaust, Ein Stern kann nur dann, hat nur Licht durch das Licht des Mondes. So ist auch jemand, gerade jemand, der sich nicht so zurechtfindet, muss unbedingt vom Krishna-Mond angestrahlt werden. Avinash Chandra ist ein Name von... Avinash Chandra ist ein Name von Krishna, das heißt der Mond, der niemals vergeht. Und wenn solche Leute, das bezieht sich, eigentlich sind wir alle nicht von dieser Welt, nicht? Die Gefahr ist, wenn man nicht als Devotee in der Krishna-Nähe ist, das heißt von Krishna angestrahlt ist, dann tut man, wie du es gesagt hast, auch manchmal Maya-Gedanken, nehme ich jetzt mal an, oder so, also materielle Gedanken oder Dullness, ja, einfach weit weg haben. Deswegen musst du unbedingt dafür sorgen, dass du, das heißt du, jeder, dass man angestrahlt ist von Krishna. Aber ich kenne besonders diese psychologischen Menschen. Das war bei mir auch so. Das sind so Devotees, wo die Devotees, ich nehme an, das hat jeder von uns, der sich für Krishna, der also ein Devotee Krishnas ist, dass man einfach sich nicht in dieser Welt so eingliedern möchte und könnte. Bei vielen Devotees, mit denen ich darüber gesprochen habe, war es so, dass sie eigentlich immer herausrachten aus der Menschenmenge und erst als sie dann das Krishna-Bewusstsein kennenlernten, das Gefühl hatten, hier ist ein Ort, wo ich mich einbringen möchte, wo ich mitmachen kann, wo ich meinen Platz finde. Es gibt übrigens viele solche Menschen, die aber, also viele Leute, so Marete Mater, diese eindrucksvolle plaudernde Dame gestern, nicht? Ist ein typisches Beispiel auch dafür. Es gibt viele solche, es sind Menschen, die einfach nicht so starke materielle, sagen wir mal, materielle Ambitionen haben und sich deswegen nicht so einbringen können. Aber wenn die nicht in Kontakt mit Krishna kommen, sind die verloren. Dann sind das Leute, die möglicherweise Drogen nehmen, um sich in eine andere Realität hinein zu befördern, nicht? Oder die sich emotional total an irgendwelche Menschen binden und da versuchen sozusagen Halt zu finden oder die einfach nur traurig und verzweifelt vor sich hin leben. Da gibt es viele. Also als Prediger kriegt man ein Gespür dafür, weil die sind am einfachsten zu denen, dass man predigt. Ich kann das sofort fast sehen, wer das ist. Was schade ist, dass man die nicht immer direkt ansprechen kann. Manchmal kann man die ganz direkt ansprechen, kann man sagen, wer das so ist. Und Gadadha, auch absolutes Sternkind. Nicht? Absolut. Nicht? Die braucht man nur, das ist total einfach zu denen zu predigen. Man sieht die, und dann muss man nur so ein bisschen abwarten, bis eine gewisse Vertrauensbeziehung da ist, dass sie dir, und dann kannst du zu denen alles sofort sagen. Und die sofort sagen, du musst jetzt joinen, und das ist denen sofort klar. Ich meine, wenn die das Vertrauensverhältnis da ist. Aber also gerade zu dir, du musst unbedingt... Das ist jetzt nicht unbedingt dass man ein großer Devotee deswegen ist. Oder war. Da sind bestimmte Erfahrungen liegen davor, sodass man keinen Wunsch hat, sich in der materiellen Welt zu beschäftigen. Aber wenn man dann nicht Krishna trifft, dann ist man verloren. Da ist man wirklich verloren, oder? Weil man hat dann nicht den Halt, sich in der materiellen Welt so zu organisieren, normalerweise.
Sind
auch
oft die Sozialfälle.
Die genau. Du musst absolut Zuflucht suchen bei Krishna, Annabelle. Also wirklich. Sonst ist das nicht lebenswert, das Leben. nehme an, das ist karmisch bedingt durch bestimmte Erfahrungen, die sehr enttäuschend sind und so weiter und so fort. Ich weiß es in meinem Fall, also ich weiß ja, was ich vorher gemacht habe, alles. Und kann dankbar dafür sein, aber ohne Krishna wird das Leben höllisch für solche Leute. Und das gibt viele, viele davon. Deswegen müssen wir losgehen und sie retten, die Gefallenen sehr. Ja.
Ja. Sie hat dann eine Schwierigkeit, das Leben von unserer Sicht so anzunehmen. Das ist eben eine von vielen, die sagt, ja, könnte man da noch nachhelfen.
Ja. Ja. Wenn du spirituelles Leben praktizieren willst, studiere nicht Indologie. Das ist also absolut, was man sagen muss. Das ist Folgendes, ist so, diese Indologie, ich würde da wirklich, also man muss sich mit ihnen hinsetzen, mit den Leuten und sagen, dieses Buch, vedische Literatur in ihrem eigenen Licht, ist glänzend geschrieben. Das heißt, Swarup Maharaj hat sofort, hat das wirklich, der hat lange da gepredigt und hat gemerkt, er muss das Fundament der Indologie angreifen und zerstören, um den spirituelles Wissen näher zu bringen. Und das Fundament, das erarbeitet er sehr schön, und ich würde dich wirklich bitten, dass dieses Kapitel zu lesen. Die ersten Indologen ist ganz wichtig zum Predigen für Leute, die da siehst du, wie die systematisch, also wie das aus dem, die ersten Indologen waren christliche Missionare, die wollten einfach die christliche, die wunderschönen, wie Max Weber, nee, Max Müller noch, nicht? Klingt also ganz normal, aber war ein Intellektueller. Max Müller, großer, hat in Verbindung mit dem Goethe-Institut gewirkt. Und es gibt viele Max Müller-Bhavans, wo Sanskrit gelehrt wird in Indien. Also klingt jetzt komisch, weil wir haben hier in Deutschland Gora Bhavan und Radha Bhavan und Karuna Bhavan und so weiter, Max Müller Bhavan, das gibt es richtig in Indien, so unter diesem Namen, wo die Sanskrit studieren. Und der hatte, das ist in dem Buch drin, vedische Literatur, der hat gesagt, wir müssen die Philosophie der Inder so gut lernen, besser als die sie kennen. Und dann können wir sie durch die erhabenen Lehren des und einfachen Lehren des Christentums ersetzen. Sag mal einfach, das stimmt hier nicht. Das ist, die haben, also Indologie ist so ein bisschen wie Peter Brooks Mahabharata ohne Religion. Also sagen wir mal, so. Anivoli hatte mal, fand ich, was sehr Schönes gesagt. Ihr kennt ja die Mahabharata-Inszenation von Peter Brooks. Ist ja künstlerisch beeindruckend, finde ich. Aber das ist das Mahabharata minus Dharma, minus die Religion. Da kommt Krishna kommt überhaupt nicht durch. Nicht? Das ist ein französischer Lustmolch, der den spielt. Also ich habe mit dem so ein bisschen gesprochen, den Schauspieler. Nicht? Und das ist absolut nicht Krishna. Also da kommt kein Krishna durch. Der glaubt auch nicht an Krishna und so weiter. Und so Indologie ist auch so sowas wie diese Mahabharata-Ausführung. Da ist richtig das rausgestrichen worden, das Spirituelle. Dr. Chopra hat gesagt, der ist Indologe in Bonn, gesagt, dass damals, als er das Indologiestudium absolvierte in Kiel, weil ich weiß den Professor nicht mehr, damals wurde erwartet, dass er wöchentlich zur Kirche geht. Am Sonntag. Das war noch in der alten Zeit. Nicht? Das ist mal, um sicher zu sein, dass der wirklich nicht jetzt diese indischen Sachen glaubt. Nicht? Und dass der womöglich noch verbreitet. In der Indologie ist absolut. Oh. Wirklich. Und das liegt auch ein bisschen daran, dass der Ansetzungsweg des Westens dieser mechanistische ist, wo gar nichts Spirituelles wahrgenommen werden kann. Es ist so, angenommen, du gibst jemandem ein Plate mit Prasadam und du sagst, wie schmeckt's? Und der sagt, einen Augenblick, und holt ein Thermometer raus und tut's ins Thermo und nimmt also das Thermometer als wissenserwerbendes Instrument. Für das Mal. Das wird dir sagen, tja, also 35 Grad. Nein, ich habe gefragt, wie schmeckt's? 35 Grad. Der wird das niemals mit dieser Messmethode, wird er niemals sagen können, wie es schmeckt. Weil die Messmethode bereits die Messwerte voraussagt. So haben diese mechanistischen mechanistischen Missionare, oder ich muss hier gerade meine ganzen Schimpfwörter übertünchen, dass sie nicht rauskommen. Nicht diese, wie soll man das vornehm ausdrücken, diese religiösen Chauvinisten, nicht, haben also das einfach alles rausgenommen. Ja, und dann, guck mal, Chaitanya Mahaprabhu, du könntest ihn unter sozialen Ebenen, er hat mit 24 Jahren seine Frau verlassen. Das ist er. Unverantwortlicher Mahaprabhu. Den verehren die. Und er tanzt und tanzt und tanzt und tanzt. Und redet wirre. Er muss ein Verrückter sein. Ein Verrückter, der seine gute Frau aufgegeben hat. Das ist Chaitanya. Also, sorry, das meine ich. Oh, jetzt habe ich jetzt total. Jetzt schmeckt man aber wo gar nicht mehr die Fassade. Aber so sagen die Indologen. Weil sie mit dem Thermometer den Geschmack messen. Also nach äußeren Kriterien innere Dinge versuchen festzulegen. Und du kommst nicht aus, wenn du mit denen preachst, du kommst nicht aus, du musst das heftig angreifen, wenn du denen Spiritualität vermitteln willst. Weil die sind dann so, und dann lächeln sie noch, ach ja, ihr Krishna-Leute, also schlimm, da muss man, wenn man da einen Vortrag gibt, einen Eimer mit Schneebällen nimmt und erstmal zack, den Professor einseifen vor aller vor allen Studenten sozusagen, und dann kann man anfangen zu reden. Jetzt musst du mal sehen, wie du das entsprechend umsetzen kannst zu dieser Person, nicht? Noch? Ja. Auf der spirituellen Ebene, ja.
Also ganz parallel sind sie jetzt. Die eine Wirklichkeit, die ist ja unser Tier. Also ich meine, ja. Nachher ist uns dann doch hier wieder eine Wirklichkeit.
Ja.
Soll doch eigentlich doch zu einer wiederkommen. Ich glaube, auf die Dauer.
Genau, genau. Das habe ich auch gestern mit Kadata gesprochen. Wir haben so ein bisschen über die philosophischen Fundamente der Veda-Akademie gesprochen. Was sind die Grundsatzsachen? Und der klassische Ansatz ist so, hier ist die Wissenschaft und dann fängt da die Spiritualität als etwas Getrenntes an. Aber ich fand das sehr nice, weil das Prabhupads Ansatz ist. Wir müssen eigentlich das spirituelle Fundament nehmen und damit auch die materielle Welt sozusagen durchleuchten, wenn du so willst, oder auch interpretieren und sehen. Denn das ist nun mal die beste Sehweise, warum war Krishna der Schöpfer der Welt ist. Am Anfang waren nicht die Atome, sondern Leben kommt von Leben und so weiter. Ja, ich stimme dir völlig bei. Ich habe das jetzt nur so gesagt. Es geht um diese, von dieser augenscheinlichen Ebene her, habe ich gedacht, nicht, weil sich die Welt ja unseren Sinn auf eine bestimmte Art und Weise mitteilt. Wir müssen sie dann aber, du hast schon recht, wir müssen letztendlich dazu kommen, aus spiritueller Sicht die Welt zu sehen, nicht, und in der Spiritualität verankert sein. Das ist ein guter und wichtiger Zusatz. Ja. Ich glaube, das hebt sich nicht, glaube ich, nicht gegenseitig auf, aber es ist wichtig, diesen Zusatz noch zu machen. Ja, für einen Devotee, er sieht überall Krishna. In der Chaitanya Charitamrita wird dieser Vers gesagt, den Prabhupada hat oft in seinen Büchern zitiert. jetzt unser Pandit helfen. Nadeki Taramurti, Ishtadeva Spurti sind diese Savatra. Yes, Savara Jangamadeki, Nadeki Taramurti. Es heißt, das Stavara, das sich nicht bewegende, und das Bewegende wird von einem Devotee nicht in dieser Form gesehen, sondern er sieht überall. Dann weiter, zweite Zeile. Ja, Savatra haya nishta, oh nochmal. Savatya haya ishta deva.
Savatra haya nitya ishta deva.
Genau. Savatra haya nitya ishta deva spukti. Das heißt, er sieht überall sein ishta deva, sein gewohnten. Er sieht also dich und sieht Krishnas im Herzen. Und Bhakti Katrin. Nicht? Und er sieht die Welt und sieht überall Krishnas Energie. Und er erinnert sich an Krishna. So weit. Das ist unser Ziel. Lebt also in dieser Welt, aber lebt gleichzeitig, lebt sozusagen in Krishnas Welt. Weil die Welt für ihn Krishnas Welt geworden ist. Oder nicht geworden ist, die ist es schon immer. Er kennt sie als Krishnas Welt. Nicht? Das wäre schön, nicht, Katrin? Ist das nicht ein lebenswertes Ziel? Nicht? Ja, ja, genau. Gut, dann würde ich sagen, haben wir hier auch schon wieder 20 vor 11. Aber es sind die Göttinger Feiertage. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai. Gaur Premanandi Hari Hari Gaur.